Corona, Krieg, Energiekrise, Inflation und Onlinehandel. Der Einzelhandel steht von vielen Seiten unter Beschuss. Jahr für Jahr werden mehr und mehr Geschäfte geschlossen und Innenstädte verlieren an Bedeutung. Für das laufende Jahr prognostiziert der Handelsverband Deutschland, dass bis zu 9000 Geschäfte schließen müssen. Aber wie stellt man sich diesem Negativtrend entgegen? Das Kaufhaus Engelhorn in Mannheim scheint eine Lösung gefunden zu haben. Auf über 38.000 Quadratmetern Verkaufs- und Aktionsfläche versucht das Mannheimer Traditionsunternehmen, den Shoppingtrip zu emotionalisieren. Ob mit Stilberatung, mit einem der 5 eigenen Restaurants, wobei zwei davon sogar mit Sternen ausgezeichnet wurden, oder durch Events und Festivals, die Mannheimer lassen sich immer etwas einfallen. Wir haben den Co-CEO Simon Engelhorn eingeladen, um mit ihm über die Nachwirkungen der Corona-Krise, über das Aussterben von Innenstädten und über AB-Testings im Einzelhandel zu sprechen. Ich spreche heute mit Simon Engelhorn und der Name sagt vom Engelhorn in Mannheim und ich bin mir sicher, dass der ein oder die andere jetzt gerade einen neuen Tab öffnen und im Online-Shop mal ein bisschen stöbern. Und für alle, die das machen, haben wir was ganz Besonderes, nämlich einen Rabattcode. Nämlich mit SNOX10 gibt es 10 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert von 70 Euro. Deswegen geht jetzt schnell in den Engelhorn Online-Shop und das Ganze gilt für 7 Tage, nämlich vom 7.8. bis 14.8. Lieber Simon, herzlich willkommen im Podcast heute. Ich freue mich sehr. Ich muss sagen, ich komme aus Sinsheim. Das muss man wissen, wenn man da jetzt hier zuschaut. Das ist so 60 Kilometer von Mannheim weg. Ich wohne jetzt schon lange in Mannheim. Ich habe hier studiert. Aber es war immer meine schönste Kindheitserinnerung, wenn ich wusste, es geht nach Mannheim. Wir haben immer gesagt, nach Heidelberg gehen wir nicht einkaufen, obwohl es näher ist und auch eine sehr schöne Innenstadt ist. Nee, wir gehen nach Mannheim, weil da war der Engelhorn, da kann man besser einkaufen gehen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Du führst das Familienunternehmen weiter. In der wievielten Generation?
In der vierten.
In der vierten Generation. Seit wann gibt es den Engelhorn? Ich habe mal so eine Dokumentation auch gesehen, wie das Engelhorn-Gebäude noch sogar vor dem Krieg ausgesehen hat.
Ja, ja, das war schön damals. Also das Engelhorn an sich wurde gegründet 1890 von meinem Urgroßvater. Und dann kamen natürlich die beiden Weltkriege und dann hat die zweite Generation übernommen. Das waren zwei Söhne von dem damaligen Gründer. Es war so, als dass wir gegründet haben als Anbieter für Herren- und Knabenkonfektionen. Damals war es ein bisschen speziell, weil die meisten sozusagen tatsächlich nur maßgeschneiderte Sachen gemacht haben früher für die Adeligen. Und es war sehr innovativ, sozusagen mit Schlüpfteilen und vorkonfektionierte Teile zu verkaufen. Und mein Urgroßvater hatte einen ganz guten Riecher, dass er sozusagen zwar in den Quadraten, aber damals war das nicht unbedingt die Innenstadt, quasi das Grundstück gekauft hat. Und dort eben diese vorkonfektionierte Ware verkauft hat. Heute ist das quasi die Innenstadt, aber früher war eigentlich eher da beim Rathaus die Innenstadt. Und damals war noch der Herr Sturm dabei, das war der Schneider. Der ist aber relativ bald nach ein paar Jahren ausgestiegen. Und dann war es nur noch die Familie Engelhorn. Und dann kam die zweite Generation, das waren zwei Brüder, Rudolf und Georg. Und dann hatte der eine zwei Söhne und der andere einen Sohn. Damals war das noch strikt nach Sohn klassifiziert. Und seitdem sind es eigentlich drei Familien, die alle sozusagen rückzuführen sind auf den Georg Engelhorn, die jetzt das Unternehmen führen.
Ja. Wo bewegen wir uns vielleicht jetzt für alle, die zuhören? Ich glaube, vielen sagt Engelhorn was. Auch, muss ich sagen, vielleicht kurz dazu, als ich dann irgendwie in München war, längere Zeit, dachte ich immer, naja, Engelhorn kennt man halt hier so. Ich komme aus der Region. Und den meisten hat Engelhorn aber schon vor 5, 6, 7, 8 Jahren dann was gesagt. Und alle haben immer gesagt, ach so, ja, da habe ich schon mal bestellt. Ich glaube, ihr wart ja auch dann irgendwie Vorreiter vor, ich glaube, 13 Jahre, 14 Jahre gibt es dann euren Online-Shop. Und dadurch kennt man euch. Aber wo seid ihr mittlerweile umsatztechnisch, um das Ganze mal einzuordnen? Ihr habt hier 5, 6 Häuser, ein großes Haus und dann irgendwie ein Strumpfhaus, ein Unterwäschehaus plus den Online-Shop. Wo ist das so umsatztechnisch?
Wir sind so umsatztechnisch bei bisschen mehr wie 200 Millionen mit etwa 1000 Mitarbeitern. Und davon machen wir etwa 35-40%, je nachdem, in Corona gab es da große Verschiebungen, aber etwa 35-40% im E-Commerce. und den Rest hier in Mannheim und in Viernheim in unseren stationären Flächen.
Und wie viel Zeit verbringst du eigentlich auf der Ladenfläche? Also, dass du dir alles dort anschaust, dass du neue Stores, In-Stores dann irgendwie eröffnest, und wie viel Zeit verbringst du im Büro?
Tatsächlich verbringe ich jetzt persönlich die meiste Zeit im Büro. Ich bin jetzt auch zuständig für IT, Logistik und viele Verwaltungsthemen. Also habe ich sozusagen bin ich gar nicht primär zuständig für den Verkauf. Trotzdem bin ich natürlich auch, laufe ich häufig durch den Verkauf, wenn ich mal eine freie Minute habe. Wir sind ja direkt sozusagen oben drüber in unseren Büros und auch am Samstag häufig und teilweise auch dann mit meinen Kindern am Samstag, und einfach um da zu sein, um zu sehen, was passiert, wo ist irgendwas krumm oder passt nicht oder so, und so ein bisschen das Gefühl aufzusaugen. Und aber ich sag mal, der absolute Großteil bin ich in Terminen oder im Büro.
Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, nicht nur was die Umsatzverteilung angeht, sondern auch über vielleicht gerade die letzten Jahre? Ich glaube, die waren für den Einzelhandel ja besonders spannend, wenn man jetzt in die Stadt geht. An manchen Tagen hat man das Gefühl, es ist nicht mehr so viel los. Dann geht man bei euch rein, da denkt man so, okay, es ist doch noch sehr viel los. Wie hast du die letzten 4 Jahre erlebt? Wie hat Engelhorn auch Corona gemeistert? Ihr habt vor allem einen Offline-Handel, ihr habt aber auch einen Online-Store. Wie habt ihr da umgeschiftet und wie hat sich vielleicht auch der Umsatz verschiftet von davor, während Corona, zu auch jetzt?
Ja, also Corona war natürlich krass, ne? Also ich meine, wir haben am 16. März haben wir noch gesagt, vielleicht müssen wir morgen schließen. Keiner wusste es aber. Und um 22 Uhr hat der Kretschmann gesagt, morgen wird geschlossen. Um 22 Uhr können wir aber nicht mehr alle Mitarbeiter erreichen. Also ich meine, wir haben ja ziemlich viele Mitarbeiter eingesetzt. Das heißt...
Wie viel Umsatz habt ihr damals mit dem Offline-Handel quasi gemacht, als das verkündet wurde?
Ja, wir haben 150 Millionen etwa stationär gemacht. Und dann war das einfach total crazy, weil sich ja überhaupt niemand vorstellen konnte, was das jetzt bedeutet, also wenn man jetzt den Laden zumacht. Wir haben 2 Weltkriege überstanden, und in allen Weltkriegen, wenn man sich mit meinem Vater, der jetzt 88 ist, unterhält, waren die Läden immer offen. Also die Läden waren offen, auch wenn die Läden kaputt waren, haben wir aus dem Keller Tauschgeschäft gemacht. Wir haben immer irgendwie Geschäft gemacht, auch im Krieg haben wir geguckt, dass wir sozusagen die Bude am Laufen haben. Aber jetzt war es einfach so, dass es einfach zu war, ohne dass es irgendwie tatsächlich die Möglichkeit gab, noch zu handeln, außer E-Commerce natürlich. Und das war ein heftiges Gefühl. Das war total krasses Adrenalin, weil man ja überhaupt nicht wusste, wie es jetzt weitergeht und was jetzt abgeht. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, das bleibt jetzt eine Weile so, wir wissen nicht wie lange, und dann haben wir relativ schnell irgendwie auch gesagt, wir müssen die Logistik zumachen, weil wir kriegen ja jeden Tag neue Ware. Wenn wir jeden Tag neue Ware bekommen und die wird nicht abverkauft, wo soll sie hin, ne? Also ich meine, da sind wir irgendwann, platzt es aus allen Nähten. Und wir haben jeden einzelnen Mitarbeiter versucht zu erreichen. Wir hatten auch damals, ich sag mal, kommunikationstechnisch noch nicht die Möglichkeit, wirklich jeden Mitarbeiter jetzt digital zu erreichen und so. Also mussten wir in relativ kürzester Zeit da überhaupt erstmal verstehen, was geht hier ab und was können wir machen. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, am Anfang wusste man auch nicht, wie wirkt sich das eigentlich aufs Online-Geschäft aus, weil man hat ja am Anfang auch gedacht, vielleicht kauft jetzt einfach keiner nichts mehr, ne? Also man hat ja überhaupt nicht gewusst, wie die Menschen reagieren und ob jetzt tatsächlich das umgeschichtet wird oder nicht oder so, ne? Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es online doch zunimmt, und haben dann eben versucht, da Kapazitäten insbesondere in die Logistik zu schieben, damit wir dort eigentlich das hinkriegen, das abzuwickeln und so weiter. Und zwar war dann auch die Ware so ein bisschen umzuschieben von den verschiedenen Kanälen eben in E-Commerce. Und es war total heißer Ritt, weil wir mussten mit jedem einzelnen Partner, mit jedem Lieferanten, wir haben 1000 Marken, die wir verkaufen bei Engelhorn. Also, und die haben ja auch wiederum tausende von Sublieferanten. Und man musste ja die ganzen Sachen verhandeln, was passiert jetzt mit den Aufträgen, die wir geschrieben haben und so. Also das war schon ein heißer Ritt. Und dann irgendwann war es sozusagen im Flow. Wir hatten in unserer 100 33 Jahre Geschichte noch nie Kurzarbeit, also mussten wir das auch lernen. Wie geht denn das? Was muss man da machen? Was muss man da jetzt beantragen und so? Irgendwann war es dann in so einem Flow. Es war trotzdem immer noch ultra frustrierend. Wir haben dann die Klimaanlage und die Heizung abgeschaltet und keine Beleuchtung mehr im Haus gehabt. Es war also stockdunkel, saukalt teilweise dann im Laden. Es wurde dann relativ schnell warm, aber es war trotzdem ein schräges Gefühl, durch die kalte, dunkle Fläche zu laufen. Überall hingen Klamotten und es war einfach krass frustrierend.
Wie lange war insgesamt zu? Ich meine, man verdrängt es ja so ein bisschen. Vor allem, also ja, du wahrscheinlich nicht so sehr wie ich, aber ich habe schon sehr verdrängt, auch, ja. wie lange ich eigentlich nicht in die Innenstadt gehen konnte.
Ich verdränge es auch, ja. Also die erste Phase war gar nicht so lang, der erste Lockdown. Wobei in Mannheim war er immer besonders lang. Mannheim war immer relativ stark betroffen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Jetzt nicht mehr genau. Also der erste Lockdown ging, glaube ich, 3 Monate oder so. Da sind wir dann im Juni, Juli wieder aufgegangen. Der zweite ging dann deutlich länger, weil der sich auch länger hingezogen hat.
Auch mit über Weihnachten, ne?
Weihnachten auch, ja. Und der hat sich dann länger hingezogen mit diesen ganzen Click and Meet und komischen Regelungen, mit 800 Quadratmeter Regelungen. Unser Modehaus hat 20.000 Quadratmeter. Ne? Wenn ich im 20.000 Quadratmeter Laden 800 Quadratmeter aufmachen darf, das ist halt witzlos irgendwie. Also ich meine, diese Regelungen, die dann getroffen wurden, die waren auch hohl. Weil was macht das für einen Unterschied? Auf 800 Quadratmetern in einem kleinen Laden, da drängen sich die Leute mehr als in unseren 20.000 Quadratmetern, wenn man das ordentlich managt. Also die Regelungen waren total hohl, dann teilweise politisch auch natürlich. Das war total frustrierend. Und wir haben uns dann den Mund fusselig geredet, aber es war natürlich krass dynamisch. Ich weiß nicht, als Politiker war es auch schwierig, Entscheidungen zu treffen. Aber es war schon frustrierend.
Habt ihr den Switch damals geschafft zu online, würdest du sagen? Also so konntet ihr wahrscheinlich nicht den Gesamtumsatz abfangen? Oder sagst du sogar, nee, eigentlich konnten wir den Gesamtumsatz dann über online abfangen?
Nee, das konnten wir nicht. Also wir konnten nicht den Gesamtumsatz abfangen. Und man muss sich das auch ein bisschen, man muss das natürlich auch im Verhältnis sehen. Also online hat ja sozusagen von der Grundsystematik tendenziell einen höheren Bestandteil an variablen Kosten, dadurch, dass ich ein Paket verschicken muss, Porto habe und so weiter. Stationär hat genau das Gegenteil. Und Retouren und so weiter. Stationär hat genau das Gegenteil, weil ich habe einen Laden und der ist einfach da und das Gebäude ist einfach da und da habe ich einfach viel, viel höheren Fixkostenanteil. Das heißt, wenn ich den Umsatz online hochmache, dann steigen sozusagen die variablen Kosten. Wenn ich aber die Fixkosten nicht massiv gedrückt kriege, dann habe ich trotzdem am Ende vielleicht mehr Umsatz gemacht, aber auch mehr Kosten anhacken. Und den Umsatz, dass wir den jetzt stationär komplett abgefedert haben, das haben wir nicht geschafft. Also wir haben vieles geschafft und wir haben vieles in der relativ kurzen Zeit auch geschafft, hochzufahren, weil wir auch logistisch das komplett selber machen und nicht über einen Dienstleister. Mussten wir dort eben auch, auch personell und kapazitätsseitig das hochfahren. Aber es war trotzdem ein harter Schlag, also in Summe.
Wie ist die Lage jetzt? Ich meine, jetzt hat wieder alles offen. Wir sehen es so ein bisschen aus der anderen Brille, glaube ich. Also wir sehen es ja noch viel mehr aus der E-Commerce-Sicht. Wir haben ja auch eine Marktplatzberatung und sehen da so um die 60 Accounts jeden Tag auf Amazon. Und da ist es eigentlich jetzt so genau gegenteiliges Bild. Und natürlich ist eine große Erklärung für zurückgehende Umsätze Inflation. War aber auch lange oder ist es auch immer noch, naja, der Einzelhandel hat wieder offen. Mhm. Heißt, wir haben einen unglaublichen Peak gehabt und bei manchen Kategorien sind wir einfach wieder auf Vor-Corona-Niveau. Wie ist es bei euch? Seid ihr auf Vor-Corona-Niveau oder ist das Gap eigentlich die Inflation?
Ne, wir haben, ja gut, also wir haben natürlich auch Kosteninflation, sag ich mal, auf der einen Seite. Wir haben generell die Inflation in allen möglichen Produktkategorien, gar nicht unbedingt im Textilbereich so stark, aber natürlich drückt es auf die Konsumstimmung. Und wir haben in Mannheim, dadurch, dass wir so stark in Mannheim sind, auch in Mannheim hausgemachte Herausforderungen, sag ich mal. Mannheim ist natürlich extrem stark geprägt gewesen von umliegenden Städten, so wie du aus Sinsheim. Und viele unserer Kunden kommen eben aus Sinsheim, aus der Bergstraße, aus dem Kraichgau, aus Heidelberg, aus der Pfalz. Und diese Gewohnheit, da so lange zu fahren, um nach Mannheim zu kommen, die hat sich tendenziell nicht wieder so entwickelt, wie das vor Corona, sag ich mal, üblich war. Zum anderen gibt es auch durch verkehrspolitische Entscheidungen, aber auch durch sanierungsbedürftige Brücken krasse Einschränkungen. Also einfach, weil man aus der Pfalz nicht mehr nach Mannheim kommt. Und zusätzlich dazu dann wahnsinnig viele Baustellen für die Buga waren. Und dann zusätzlich zu keine Brücke oder schlecht befahrbare Brücken und Zugänglichkeit aus allen Himmelsrichtungen eigentlich, aber vor allem aus der Pfalz, zusätzlich relativ viele Baustellen für die Buga. Und dann noch, wir machen jetzt die Innenstadt verkehrsberuhigt. Das hat auch zu krassen Umbrüchen und Themen geführt dann nach Corona. Und da denke ich auch politisch, hat man das nicht so auf der Kette gehabt, was für Interdependenzen da sind. Und Mannheim hat halt wahnsinnig viele Institutionen, wie das Theater und die Museen und alles, was jetzt nicht nur für Mannheimer ausgelegt ist, sondern eigentlich überregional die Kapazität abschöpfen will. Und dafür braucht man halt auch eine gute und effiziente Zufahrt nach Mannheim im Individualverkehr. Jetzt ist natürlich über Nachhaltigkeit wichtig, auch die Emissionen zu verringern. Aber man muss schauen, wie man das sinnvoll in Einklang bringt. Und dadurch haben wir halt tatsächlich, ich sag mal, in Mannheim noch so ein paar hausgemachte Probleme. Also sind wir noch nicht ganz wieder auf dem Niveau von 2019. Trotzdem entwickeln wir uns da jetzt wieder positiv und sind sehr, sehr froh, dass wir das Erlebnis wieder bieten können und da wieder reinhauen können, auch wieder Events machen können, wie ein Gourmet-Festival und jetzt unser Gondeldinner oder so. Das ist ja früher, dafür stehen wir ja. Also ich meine, das sind einfach, war auch frustrierend, dass das nicht mehr ging.
Du hast gerade schon Erlebnis gesagt und ich glaube, das ist super wichtig, wenn man über den Einzelhandel spricht. Glaubst du, dass mit einer Erlebniskultur man den Rückgang in den Innenstädten abschwächen kann? Also wenn ich jetzt in die Stadt gehe abends, dann denke ich manchmal, oh, hier ist ganz schön ruhig. Dann habe ich ja schon gesagt, dann gehe ich manchmal in Engelhorn und denke, ah, hier geht's. Glaubst du, dass dieses Innenstadtsterben, von dem viele auch einfach sprechen, dass umso mehr Erlebnis man bietet und ihr habt die Möglichkeiten dafür mit euren Häusern, dass ihr weiter so bestehen könnt und auch noch wachsen könnt?
Ich glaube schon, ja. Also wichtig ist, und das sieht man auch immer mehr, dass jetzt gerade nach Corona die Menschen sich wieder begegnen wollen und wieder miteinander schnacken wollen und wieder auch feiern wollen und trinken und essen und auch in unserer Gastronomie. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Erlebnis zu bieten, damit wir im Prinzip und wir stehen damit ja auch so ein bisschen im Wettbewerb zum Europapark oder zu anderen Freizeitveranstaltungen, weil bei uns kauft man nicht unbedingt den Bedarfsartikel. Also ich komme nicht zum Engelhorn, um eine Butter zu kaufen, sondern ich komme zu uns, um eine schöne Handtasche oder einen Anzug oder einen Hochzeitsanzug oder irgendwie ein Kleid oder was auch immer zu kaufen. Und das sind meistens keine Bedarfsartikel im engeren Sinne. Natürlich verkaufen wir auch Basic-Artikel und Bedarfsartikel, aber zum Großteil will ich in die Stadt, um dieses Erlebnis zu haben. Und da glaube ich total dran. Man sieht ja jetzt schon, dass sich Flächen auch reduzieren, auch Einzelhandelsflächen, auch in Mannheim gerade reduzieren. Und die Entwicklung geht möglicherweise auch ein bisschen weiter. Aber im Grunde genommen glaube ich an dieses Konzept und an die Chance, hier als Stadt und als Einzelhändler attraktiv zu sein.
Wie genau macht ihr das? Johannes und ich, wir waren vor 3 Wochen zusammen, Johannes kann heute ja leider nicht da sein, wir waren vor 3 Wochen zusammen im KDW in Berlin und wir haben da eine Führung bekommen. Und wir kommen ja aus einer sehr online-lastigen Welt. Und dann wurde uns der Umbau erklärt und ja, wie dort einfach alles gerade umgestaltet wird. Und dann waren wir an so einem Punkt und wir haben immer wieder so ein bisschen versucht, die Referenz zu online zu finden und was wir da irgendwie von lernen können. Und dann standen wir in einer Ecke und dann wurde uns gesagt, schaut mal nach links, das ist die alte KDW-Welt, hier haben wir noch nichts umgebaut. Schaut mal nach rechts, schaut euch die Beleuchtung an, ihr erkennt da hinten, war jetzt nicht das beste Beispiel für uns, aber ich meine, guck mal da hinten, da erkennt man schon perfekt die Falke-Socken. Und dann, und das würde hier links untergehen. Und zwar wirklich so, du guckst durch und du hast gemerkt, da sehe ich jetzt die einzelnen Marken und alles. Und wir haben an 2, 3 Stellen und vor allem auch an der gefragt, habe gemeint, okay, und wie viel mehr Umsatz bringt das? Weil aus der Welt kommen wir, dass wir sagen, okay, wir testen was. Und dann steht da entweder mehr Umsatz, der gleiche Umsatz, weniger Umsatz, aber Wir wissen zumindest, oder wir glauben zu wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und eigentlich war ganz oft die Aussage im KDW, oh ja, wir testen schon Sachen, aber jetzt nicht so, eigentlich nicht. Und es war, ich möchte es dem KDW nicht unterstellen, eher so nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich auch aus einer Offline-Welt. Ist es bei euch genauso und du sagst einfach, ey Romy, das ist eine andere Welt? Oder macht ihr ganz klare Tests in der Offline-Welt, dass ihr dann irgendwie sagt, okay, wenn wir das da hinstellen, dann machen die so viel mehr Umsatz, wir müssen den Laufweg dann so optimieren? Oder gibt es nicht?
Wir haben das schon versucht. Wir haben auch Heatmaps versucht und verschiedene Themen versucht. Aber wir haben ja ein sehr, sehr saisonales, modisches Geschäft. Und jetzt ist unser Hauptgeschäft eben nicht die Falke Socke, sondern eigentlich die Inspiration und jede Saison neue Kleider und neue Handtaschen und neue Emotionalisierung von Produkten und von Themen. Und das sozusagen jetzt standardisiert zu messen, ist in unserem Kontext im Gebäude und auf den Flächen relativ kompliziert oder eigentlich fast nicht möglich. Das ist zwar ein Unterschied zu einem Rewe, wo ich irgendwie die Gang habe und ich kann analysieren, wo guckt der Kunde hin und wo guckt er als erstes hin, wo guckt er als zweites hin, welches Regal, welche Höhe ist am besten und wo muss ich ein Display hinstellen und welche Farbe muss der haben oder so. Weil der Gang ändert sich nicht und der Laufweg vom Kunde ändert sich nicht. Und es ist halt ein Bedarfskauf. Ne? Und bei uns ist es jetzt stationär schon so, dass wir darüber nachdenken, was ist jetzt hier? Wir machen Kundenbefragungen und wir gehen mit Kunden auch über die Fläche und sagen, was erkennst du denn jetzt hier und was erkennst du nicht? Aber es ist nicht ganz leicht, tatsächlich über Massendaten, auch wenn wir jetzt so, wie gesagt, so Heatmaps teilweise gemacht haben, aber es ist tatsächlich häufig dann doch irgendwie dieses individuelle, besonders modische, besonders farbige Kleid, was in irgendeiner Stelle hängt und 3 Monate dort nicht mehr hängt und dann sich verändert und dann eben nicht sozusagen die Frage ist der Button grün, ist der Button rot oder muss der Button größer oder unten sein und was konvertiert besser?
Das hängt dafür eher daran, was da hängt.
Was da hängt teilweise. Und weil die Ware halt sehr modisch ist und jede Saison alle 3-4 Monate eine andere Ware kommt und neu hängt und nicht die Snox-Socken-Sneaker jedes Jahr wiederkommen. Also natürlich haben wir auch Falke, aber der Großteil unseres Geschäfts ist halt modische, saisonale Ware. Dadurch ist es an der Stelle zumindest deutlich schwieriger. Jetzt kann man schon messen, wie eine Sockenwand performt oder so, ne? Und an welcher Stelle und welche Displays vielleicht besser performen oder schlechter performen. Aber auch das ist nicht ganz trivial, wenn du so wie das KDW oder so wie wir halt eine Sockenfläche hast. Wenn du jetzt 500 Filialen hast und sagst, ich teste sozusagen irgendwie AB-Tests, da 500, die 200 lasse ich wie sie sind und die anderen 200, da mache ich irgendwie das Display pink, dann würde ich das verstehen. Aber wir haben halt auch von der statistischen Relevanz her nicht genug Datenpunkte dann am Ende des Tages.
Macht total Sinn. Jetzt habe ich auch bessere Erklärungen auf jeden Fall, warum das KDW so aufgebaut ist. Wie oder was sind eure Vorbilder, was so das Erlebnis angeht? Also wo wollt ihr mit Engelhorn hin, was Erlebniswelten angeht? Und gibt es auch Läden, wo du sagst, ich schaue es dir eigentlich immer an, irgendwie vielleicht auch irgendwelche Läden in den USA, wo du sagst, die machen das einfach richtig gut. Da gehst du immer hin, wenn du irgendwie dort im Urlaub bist und lässt dich inspirieren.
Es gibt unterschiedliche Ebenen. Es gibt sozusagen die Ebene der, wie bediene ich den Kunden, wie gehe ich mit dem Kunden um, was gibt es vielleicht auch für digitale Hilfsmittel für den Mitarbeiter, um mit dem Kunden zu kommunizieren oder so. Da ist jetzt zum Beispiel Nordstrom in den USA ein totaler Vorreiter, das tatsächlich extrem gut zu machen und dem Mitarbeiter tatsächlich Werkzeuge in die Hand zu geben, auch direkt 1:1 teilweise mit Kunden direkt zu kommunizieren oder so eine Verbindung, eine Beziehung aufzubauen.
Wie machen die das?
Da hat im Prinzip viele Verkäufer haben eben ein Handy und mit dem Handy haben die sozusagen ihre eigenen Kunden, die denen zugeordnet sind. Wenn die kündigen, dann kriegen sie die Kunden natürlich weggenommen und die werden anderen zugeordnet, aber es wird sozusagen dort über dieses Handheld gesteuert, kann man Videocalls machen, alles sozusagen innerhalb dieser Nordstrom-App. Das ist ein unglaublicher Entwicklungsaufwand gewesen. Wir arbeiten an was Ähnlichem, es dauert aber noch ein bisschen, aber das ist, glaube ich, eine total spannende Sache, dass man eben, also der große Mehrwert, den wir haben, ist neben der reinen Erlebnis, was irgendwie Emotionalisierung, Deko und schöne Welten angeht, ist halt der Mitarbeiter und der Mitarbeiter, der sozusagen in einer Beziehung zum Kunde steht. Und das ist ja der Unterschied zum Online-Shop, wo ich eben nicht mit einem Mitarbeiter schnacken kann und wo ich nicht irgendwie sagen kann, hey, der Mitarbeiter, wenn da eine neue Ware reinkommt, der schickt mir eine Nachricht oder der kommuniziert mit mir. Und diese Verbindung, die ist, glaube ich, die wird in Zukunft viel, viel wichtiger und da müssen wir drüber nachdenken und da denken wir extrem drüber nach, wie können wir das sozusagen am besten kundenfreundlich gestalten. Und Nordstrom hat, die haben über viele Jahre wahnsinnig viel Geld in diese App, Mitarbeiter-App investiert und da kannst du Videos machen, Termine machen, du kannst mit einzelnen Kunden direkt kommunizieren über alle möglichen Kanäle. Jetzt ist USA datenschutzmäßig auch ein bisschen easier, aber das ist ziemlich gut gemacht.
Kann ich mir das so vorstellen, dass ich komme in Engelhorn rein und die Mitarbeiterin weiß dann, was habe ich denn dort in den letzten 3-4 Jahren gekauft und gibt mir dann vielleicht auch noch Tipps, wenn ich daheim bin und gar nicht in den Laden komme, was für mich interessant sein könnte. Geht das so in die Richtung?
Genau. Okay. Grundsätzlich aber nicht in die Richtung, dass jetzt jeder Mitarbeiter mit Gesichtserkennung erkannt wird. Er muss sich schon identifizieren, also freiwillig und bewusst sagen, das ist ja auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen andere Kultur und gerade bei unseren Kunden sind jetzt, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem ist es so, dass wenn der Mitarbeiter seine Kunden kennt und auch die Kommunikation teilweise kennt, wo der Kunde sich möglicherweise beschwert hat oder wo der Kunde irgendwas hat, dann kann man auf diese Themen und Sorgen viel besser eingehen und kann ihm das Richtige dann anbieten. Und man kann eben, wenn das der Kunde wünscht, auch sagen, hey, wenn diese Handtasche von Prada nächste Woche reinkommt oder in den nächsten Wochen, dann schick mir doch mal ein Foto. Mach einfach ein Foto mit deinem Handy und dann schick's mir einfach mal ganz sozusagen mit einer niedrigen Hemmschwelle. Und ganz persönlich, dann ist das auch nicht irgendwie so ein super professionelles Bild vielleicht, aber es hat trotzdem so eine persönliche Note. Der Mitarbeiter im Verkauf, der hat jetzt an mich persönlich gedacht und mir dieses Foto von der neuen Handtasche geschickt. Das ist ja auch eine persönliche Wertschätzung sozusagen in dem Moment. Und dann kann der Kunde immer noch sagen, will ich es jetzt kaufen, will ich es online, soll er es mir schicken oder gehe ich ins Haus und guck's mir an und kauf's dann vielleicht oder halt nicht. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn der Mitarbeiter mehr Informationen zum Kunden hat, kann er natürlich auch auf die Themen eingehen und kann sagen, die Hose müsste eigentlich in der und der Länge gekürzt werden. War's beim letzten Mal, wir stecken es trotzdem nochmal ab oder wie auch immer. Also da kann man ganz viele Themen und Situationen mit dem Kunden direkt lösen. Und auch viele Sachen, wo der Kunde vielleicht Fragen hat, im Prinzip von so einem Callcenter oder von so einem Kundenservice weghalten, weil es einfach über die direkte Beziehung gelöst wird.
Wir reden ja sehr viel darüber, wo soll es hingehen, wie soll das Erlebnis sein. Welche Sachen haben denn gar nicht funktioniert in den letzten Jahren?
Es gab eine lange Zeit, das waren so Magic Mirrors und Gedöns, war total hip. Das funktioniert null die Bohne. Auch die Überlegung, man macht jetzt die ganzen Flächen digital und macht da überall Touchscreens und dann hat man irgendwie den auf der Fläche einen Online-Shop, das habe ich noch nie verstanden, das ist total hohl, weil wenn ich jetzt was über ein Touchscreen kaufen will, dann meist am Handy, ne? Und nicht in aller Öffentlichkeit, wo jeder hinten mir auf einem großen Bildschirm, wo ich dann drum touch, nur weil es größer ist. Also ich kann am Handy auch suchen. Das ist einfach hohl. Also und viele Testcases, die da gemacht wurden, teilweise auch von uns teilweise probiert wurden, aber auch die wir bei vielen Modellstores irgendwie beobachtet haben, das hat alles nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, dass es nur damit funktioniert, dass man tatsächlich eben dem Mitarbeiter Werkzeug in die Hand gibt und oder dem Kunden das quasi über sein Endgerät machen lässt. Weil das ist, wo er den Kontext kennt, wo er sich auch in seiner Intimsphäre weiterhin geschützt fühlt und da kann er besser mit umgehen, glaube ich. Ja. Also und sonst muss man ehrlicherweise sagen, dass zum Beispiel Selfridges in London ein total inspirierendes Haus immer ist und immer gewesen ist und die immer auch am Puls der Zeit sind. Auch gerade die haben auch so eine Lösung für Personal Shopping Prozesse, die total spannend ist, aber auch was die für Events machen, was die immer wieder für neue Marken bringen und Kooperationen bringen und was die da für ein Rad drehen, ist schon beeindruckend. Jetzt sind wir in Mannheim, da muss man immer ein bisschen gucken, was können wir in Mannheim tun. Wir machen, glaube ich, in Mannheim sehr viel im Vergleich zu vielen anderen Mittelstädten, sag ich mal, und versuchen da wirklich Champions League zu spielen. Und das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, wie übersetzen wir das sozusagen, dass wir unsere engeren DNA da wiederfinden und es da reinbringen, unsere Leidenschaft für für Shopping Experience, aber trotzdem nicht irgendwie, sind wir halt nicht in London. In London ist halt ein bisschen mehr Footfall wie in Mannheim.
Das stimmt natürlich. Du bist ja mit einem, oder der Engelhorn, mit einem Umsatz von 200 Millionen, bist du ja auch Experte, was einzelne Modemarken eigentlich angeht. Weil du siehst natürlich, wie sich die 200 Millionen zum Schluss zusammensetzen und wer da wächst und fällt. Und ich glaube, da habt ihr ja dann irgendwie schon einen ganz guten Einblick. Was würdest du sagen, sind für dich die vielleicht irgendwie 3, 4 Marken, die sich am besten entwickelt haben in den letzten Jahren?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Ich habe eine These im Kopf, aber ich nenne die mal noch nicht und gucke nur, ob die bestätigt wird.
Das ist eine schwierige Phase, insbesondere in den letzten Jahren, weil sich da vieles sozusagen hin und her entwickelt hat. Ne? Es gibt, man würde jetzt die Hypothese aufstellen, wenn ich an deiner Stelle wäre, dass irgendwie Anzugmarken schwierig laufen und es eher in die Casual-Schiene geht. Einerseits ist es jetzt nach Corona tatsächlich so, dass vielleicht weniger Anzüge für Büros gekauft werden, aber die Anlassmode, total boomt. Ja. Also anlassbezogene festliche Kleidung tatsächlich einen riesen Schub bekommen hat, weil man da einfach vieles verpasst hat. Es gibt sicher Marken, die besonders hervorstechen, weil die einfach eine krasse Offensive gefahren haben, wie beispielsweise Hugo Boss.
Das wäre meine These
also
gewesen.
Hugo Boss ist schon phänomenal, was der Krieger da aus dem Boden gestampft hat und wie er das sozusagen mit einer Kraft und Dynamik mit Kampagnen, auch stimmigen Kampagnen und guten Produkten beschafft hat, was vorher viele, viele Jahre auch tatsächlich, sagen wir mal, schlecht gemacht wurde oder vielleicht das Potenzial nicht genutzt wurde.
Frage dazu, weil über Boss wird so viel diskutiert. Du sagst auch, das wurde richtig gut gemacht und es wird ja auch sehr viel gelobt. Es gibt aber ein paar kritische Worte, die auch sagen, dass es jetzt ein Hype ist, der auch genauso schnell wieder einkrachen wird, weil es einfach zu bold ist, weil es zu schnell gewachsen ist, vielleicht irgendwie ein zweites Michael Kors etc. Wie stehst du dazu?
Ach, ich glaube eigentlich nicht. Ne? Ich meine, natürlich ist die Frage, ob man die Dynamik aufrechterhalten kann. Aber ich denke, und jede Marke hat so seine Zyklen. Also das ist jetzt ehrlicherweise auch bei anderen Marken so zu beobachten. Aber ich denke, dass sie das relativ vernünftig und eigentlich auch von den Vertriebsstrategien jetzt deutlich nachhaltiger aufgesetzt haben, weil sie auch deutlich stärker wieder den Einzelhandel gestärkt haben, deutlich stärker jetzt auch wieder auf Franchise-Konzepte und auf kooperative Konzepte setzen und dadurch das Risiko auch etwas geringer ist, weil man einfach auch das Buy-in der Händler da, sag ich mal, hat. Bei Michael Kors, die haben ja extrem stark auf Own Retail und dann zu extrem hohen Mietpreisen teilweise gesetzt, sodass die dann gezwungen waren, tatsächlich an allen Fronten zu kürzen und dann auf einmal ist das quasi implodiert. Aber ich denke, dass bei Hugo Boss die Nachhaltigkeit deutlich stärker gegeben ist und die auch noch extrem viel Potenzial haben, weil sie ja schon, sagen wir mal, historisch gesehen stark aus dieser Businesswelt kommen und sich jetzt krass verbreitet haben von der Basis, von den Möglichkeiten, die sie haben. Und durch diesen Marketingansatz quasi authentisch, aber doch viel breiter und größere Möglichkeiten haben. Und dadurch ist sozusagen auch der Markt, die Variantenanzahl an Produkten, die ich verkaufen kann, auf einmal viel größer. Und das vergrößert sozusagen auch den Markt an sich. Und wenn der Markt an sich vergrößert wird, dann kann ich wieder mehr für Marketing ausgeben und so weiter. Also ich habe durch diese neue Positionierung schon, glaube ich, viele Möglichkeiten, das auch über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.
Mhm. Gibt es einen Hidden Champion für dich, der dir immer mal wieder auffällt in euren Reportings, wo du sagst, ach, ich glaube, die werden noch richtig groß, die wachsen so extrem. Die gab es vielleicht irgendwie vor 4, 5 Jahren noch gar nicht. Gibt es eine Marke, die dir direkt in den Kopf kommt?
Es gibt so eine Marke wie On. Mhm. On ist krass, also On ist wirklich krass, wie sich das entwickelt hat die letzten Jahre. In einem Markt, der sozusagen ja theoretisch voll besetzt ist mit den großen Playern. Das ist sehr beeindruckend. Es gibt immer mal wieder Marken, die sozusagen durch was auch immer extrem hoch gepusht werden, wie beispielsweise Veja, die mit den nachhaltigen Sneakern. Die haben allerdings natürlich durch diesen Fokus auf Nachhaltigkeit nicht die Möglichkeit, jetzt so krass extrem zu wachsen und in tausende Segmente zu gehen oder so. Aber On, würde ich sagen, ist beeindruckend und die haben noch, da ist auch noch viel Potenzial in verschiedenen Segmenten.
Hm. Ich würde gerne noch über ein Thema mit dir sprechen, weil ich glaube, da hören immer viele zu. Wir haben ja auch irgendwie viele Startup-Gründer, die dann mit jemandem zusammen gründen. Und meistens ist es auch jemand, oder oft ist es jemand aus der Familie, war bei uns ja auch so. Hier sind viele aus unserer Familie, die hier arbeiten. Und ihr macht das jetzt aber in der vierten Generation. Es knallt ja immer mal wieder. Aber ihr habt es ja anscheinend erfolgreich gemacht. Die kleinen Streit gibt es, glaube ich, sowieso immer. Aber ihr seid in der vierten Generation. Ihr habt Kriege überlebt, ihr habt Corona überlebt. Wie wichtig ist das Ganze für dich, dass es ein Familienunternehmen ist und was würdest du da jedem mitgeben?
Ich glaube, wichtig ist es, so eine konstruktive Streitkultur zu entwickeln. Ne? Also ich meine, wichtig ist, dass man dem Streit möglicherweise nicht aus dem Weg geht, sondern konstruktiv miteinander streitet und danach ein Bierchen trinkt und sagt, jetzt haben wir gestritten, jetzt haben wir es gelöst und gut ist. Ne? Also das Problem in Familien ist ja häufig, dass Streit, dass zwar gestritten wird, aber Streit sich dann verselbstständigt und wenn es dann noch um Geld und sowas geht, dann häufig emotional verbunden wird mit Wertschätzung und das führt dann zu Problemen, wenn man das nicht geübt hat und da nicht sozusagen eine Streitkultur entwickelt, die es ermöglicht, die es auch zulässt zu streiten und die es auch sagt, dass Streiten dazugehört und Reibung dazugehört und dass das vollkommen okay ist und dass man danach ganz normal weiterarbeitet und dann einfach gemeinsam, jeder immer weiß, wir suchen gemeinsam eine Lösung. Ich glaube, das ist wichtig, sozusagen diese Grundeinstellung mitzubringen. Und dann ist es auch möglich, sozusagen, dass in diese Kombination aus Familie, Wertschätzung in der Familie und gleichzeitig aber rationale Entscheidungen, wirtschaftliche Entscheidungen, Geldentscheidungen so transparent und offen diskutieren und ausstreiten zu können, dass man dort eine gute Lösung findet. Und ob das jetzt in der vierten Generation ist oder in der ersten oder ob das jetzt der beste Freund ist, mit dem man gründet oder der Cousin, weiß ich gar nicht, ob das so einen Riesenunterschied macht, ehrlicherweise. Grundsätzlich natürlich schon, weil man häufig in Familien dann doch irgendwie noch Gepäck hat und solche Themen dazukommen. Aber im Grunde genommen würde ich das jedem empfehlen, eine saubere Streitkultur zu entwickeln, um das effizient und sich dafür auch Zeit zu nehmen und das zuzulassen und da gemeinsam dran zu arbeiten immer wieder und tatsächlich auch das Schlechteste, was man machen kann, ist jetzt immer runterschlucken und immer denken, boah, komm, jetzt läuft doch eigentlich gerade ganz gut, dann lass es mal und irgendwie jetzt machen wir doch mal weiter und fühle ich mich damit nicht gut, aber ist jetzt auch egal, ich will da jetzt nicht irgendwie, wir treffen uns morgen zum Grillen, da will ich jetzt nicht heute schlechte Stimmung machen und so, ne? Also ich meine, oder unsere Kinder treffen, also ich meine, das ist ja einfach wirklich eine große Familie. Das ist das Schlechteste, was man machen kann, glaube ich, wenn man dann das sozusagen immer weiter aufschiebt und dann immer weiter das wächst und grämt und dann dann wird's super schwierig. Deswegen ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute und wichtige Übung, wirklich das zu üben und da so eine Streitkultur zu entwickeln und das wirklich offen anzusprechen, dann zu sagen, hey, was ist dein Standpunkt, was meiner? Ich verstehe deinen, den anderen ausreden lassen, mich ausreden lassen und dann sagen, okay, jetzt habe ich deine Position auch wirklich verstanden, wie du dich da fühlst und warum das jetzt vielleicht irgendwie ganz anders angekommen ist bei dir, wie ich es jetzt gesendet habe, weil man weiß ja nie, was man selber sendet an Signalen und was beim anderen ankommt oder was man selber denkt zu senden und was beim anderen ankommt, sind zwei verschiedene Paar Schuhe und das muss man, glaube ich, gerade in Familienkontexten oder irgendwie auch mit besten Freunden und so besonders im Hinterkopf haben.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das können wir uns auch auf die Fahne schreiben. Wann wurde denn zum letzten Mal bei der Familie Engelhorn gestritten?
Wir streiten regelmäßig. Aber Streit und Streit, also ich meine, kommt jetzt auf die Definition von Streit an. Also, aber wir...
Ist ein ongoing Prozess.
Ich glaube, es ist ein ongoing Prozess, ja. Und das muss man auch... Und das ist was Gutes und das ist was Konstruktives. Und da entstehen Lösungen draus und da entstehen Ideen draus und da entsteht Vertrauen draus, weil man sich gegenseitig dadurch besser vertraut. Und das Vertrauen und die ist das Allerwichtigste, damit das auch funktioniert langfristig.
Ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und eine ganz kleine Bitte noch zum Schluss. Wenn ich mal Kinder habe, ich will auf jeden Fall in Engelhorn gehen, was ich ganz toll fände, wenn die Rutsche noch da wäre, weil da bin ich als Kind schon runter. Die bleibt bitte.
Die bleibt.
Sehr gut. Also. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank.